2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Sonntag, 3 Stunden bis 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millerntons von unserem Auswärtsspiel am Böllenfalltor bei Darmstadt 98. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei heute, wie am Mittwoch, Podcaster und Buchautor Matthias vom Hoch- und Weit-Podcast aus Darmstadt. Bei Twitter findet ihr ihn unter Kickschuhblog. Hallo Matthias.
Servus, hallo zusammen. Hallo Carsten, danke für das Nachbesprechen dieses doch etwas ereignisreicheren Spiels.
Das stimmt. Bevor wir in unsere Diskussion starten, würde ich gerne nochmal einen kurzen Spielbericht zur gestrigen Partie am Böllenfalltor geben. Und zwar startete unser magischer FC mit 2 Veränderungen in der Elf gegenüber dem Nürnberg-Spiel. Für den verletzten Burgstaller und angeschlagenen Avevor standen Marvin Knoll und Luca Zander in der Anfangself. Ich fand, die Anfangsphase lief für uns ganz gut. Frühes energisches Anlaufen. In den ersten 15 Minuten hatten wir gleich 3 Chancen. Alle initiiert über außen. Dittgen und Zander waren da sehr aktiv. Wobei da auch ein zu Recht nicht gegebener Elfer für uns dabei war. Aber dazu später mehr. Von Darmstadt kam in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel und wir verpassten es eigentlich in dieser Phase trotz der Dominanz auf dem Platz für wirkliche Gefahr zu sorgen. Und so kommt es dann häufig, wie es kommen muss. Zum Ende der ersten Halbzeit durch einen geschickten Laufweg von Kempe trat Becker ihm im Strafraum in die Hacken und Schiri Marco Fritz zeigte zu Recht auf den Punkt. Und ehemalige Cordi-Spieler Dursun verwandelte, wie soll man sagen, aufreizend, arrogant und sicher zum Halbzeitstand von 1-0 für die Darmstädter. Die zweite Halbzeit bot dann ein komplett anderes Bild. 98 stürte früh, war viel aktiver und führte die Zweikämpfe viel energischer als der magische FC. Wir konnten uns nicht wirklich befreien. Aber wieso und warum erfragt ihr übrigens in der Nachbetrachtung des Spiels von Taktikwuchs Tim. Denn so gut kann ich das gar nicht beschreiben. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Darmstadt war dabei aber auch nicht nur optisch überlegen, sondern auch die Chancen häuften sich, sodass sich Himmelmann mehrfach, also wirklich mehrfach auszeichnen konnte und musste. Timo Schulz nahm dann innerhalb von 10 Minuten 3 Wechsel vor und brachte Taski, Daschner und Lenkfort für Giré, Ziereis und Zander. Leider fühlte sich der eingewechselte Lenkfort sich dann in der 75. Minute mit so einem unnötigen Freistoß ein. Den führte Kempe sehr, sehr schön aus, bediente den kopfballstarken Dursun und der traf per Kopf zum 2-0. Was dann folgte, war ein weiterer Doppelwechsel auf St. Pauli-Seite. Benatelli kam für Knoll und Pagarada für Dittgen. Und Darmstadt ließ sich aber von unserer jetzt offensiveren Ausrichtung nicht wirklich beeindrucken und kam fast im direkten Anschluss an der Auswechslung zu einer Riesenchance für Dursun. Die hätte auch die Vorentscheidung und schon der erste Sargnagel auf dem Spiel sagen können. Aber hätte Fahrradkette. Im Gegenzug erzielte Benatelli in der 80. Minute nach einer tollen Vorarbeit von Lenkfort mit seinem ersten Tor für den FC St. Pauli das 2-1. Und dann ging es in die sehr, sehr turbulente Schlussphase, wo es dann weiterging mit einer Riesenchance für die Lilien. Manu in der 87. Minute frei vor dem Tor, aber wirklich sehr klicklich vergeben. Und eigentlich allerdings kennt ja der Wahnsinn kein Ende, Schiri Fritz auch nicht. Und dann kam es in der 4. Minute der Nachspielzeit zu einem folgenschweren Zweikampf im Strafraum der Darmstädter, wo Stanilevic den Fuß von Daschner traf und damit den Video Assistant Referee auf den Plan rief und der schlussendlich Schiri Fritz dazu veranlasste, auf den Punkt zu zeigen. Und Salazar verwandelte dann sehr, sehr sicher und sehr selbstbewusst in der 96. Minute zum Endstand von 2-2. So viel mal kurz zum Spiel insgesamt. Ich würde jetzt gerne mal mit Matthias über die erste Halbzeit reden. Du hattest die Aufstellung ja so fast erwartet. Wie warst du denn mit den Auftritten deiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten zufrieden?
War ich nicht so sehr zufrieden. War ja auch aus deinen Ausführungen schon zu entnehmen, dass St. Pauli da doch den Daumen drauf hatte auf dem Spiel. Die einzige Veränderung, die ich so nicht vorhergesehen hatte, war, dass Paulsson, der wohl leicht angeschlagen ist, erstmal auf der Bank blieb und dafür auf der 6 Rapp verteidigte und für ihn Höhn in der Innenverteidigung auflief. Und Rapp hat es auch in den Spielen, die Paulsson jetzt entweder gesperrt oder Länderspiel abwesend nicht bestritten hat, auch die 6 schon bestritten. Das heißt, im Endeffekt war nicht viel Überraschendes geboten und deshalb dachte ich auch, die Mannschaft ist in sich in der Hinsicht gefestigt. Mhm. Aber St. Pauli hat es gut gemacht. Also hat für meinen Begriff das, was du schon angedeutet hast, auch umgesetzt. Also ich denke schon, dass beide Teams mit der Prämisse ins Spiel gingen, hier erstmal das Spiel an sich zu reißen und damit den Gegner aufzudrängen. Und für mich war St. Pauli auch deutlich zupackender und energischer, haben effektiv gepresst und immer wieder auch es geschafft, Überzahl in Ballnähe zu schaffen. Und die Lilien kamen da nicht so wirklich gut mit zur Rande, haben sich dann auch tiefer positioniert und waren eher darum bemüht, jetzt sagen wir es mal so, nichts anbrennen zu lassen, sondern St. Pauli erstmal dann auch spielen zu lassen. Und insofern war ich doch etwas überrascht, dass Darmstadt die Art und Weise der Spielgestaltung gewählt hat, also eher den passiveren Part und aber auch im Passspiel mit einigen Unzulänglichkeiten oder auch was die Verarbeitung des Balls anging. Da waren einige Fehler zu verzeichnen, gerade so bei Honsack oder auch bei dem anderen Außenstürmer von uns, nämlich dem Tim Skarke. Da hätte ich mir durchaus versprochen, dass da gewisse Passstaffetten, die dann mal irgendwann stattfanden, auch zum Ende durchgeführt worden wären. Aber da war immer wieder ein Fehler drin und das fand ich nicht so erbaulich. Also das hat St. Pauli schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen, an der Stelle.
Ich war da sehr überrascht, dass ihr eigentlich das Spiel überhaupt nicht aktiv gestalten wolltet. Also es kam auch nicht irgendwie es kam auch nicht auch von außen auch nicht rüber, dass Anfang seine Mannschaft irgendwo angetrieben hat, gesagt hat, so hier, wir sind die Chefs auf dem Platz. Also ich meine, Dursun steht natürlich da und der ist natürlich sehr präsent. Aber das, was du schon sagtest, dieses Zweikampfverhalten fand ich jetzt auch nicht so gut. Und dann die Stockfehler. Wir sind ja auch noch zweite Liga, ne? Da darf man das, da passiert das mal häufiger. Was mich gewundert hat, dass vor allem Bader, manchmal auch Holland, immer wieder Probleme mit den Außen hatten, also mit unseren Außenspielern, also mit Ditgen vor allem, Ditgen, der immer wieder durchstach auf der linken Seite. Da resultierte ja auch dann der Elfer in der 14. Minute. Da war ich ein bisschen überrascht, dass der sich hat so abkochen lassen und auch der routinierte Holland.
Ja, also Bader habe ich ja in unserem Vorgespräch noch als so One-to-Watch betrachtet oder auch vorgestellt. Genau. Er war da in der Hinsicht tatsächlich jetzt oftmals nicht so im Bilde oder hat auch im Laufduell nicht gerade die Nase vorn gehabt. Ja. Hat sich dann aber, finde ich, wenn es darum ging, von hinten erstmal nichts anbrennen zu lassen, das schon auch zuverlässig verrichtet. Also in puncto, wenn es geboten war, den Ball einfach dann wegzuschlagen, dann war es auch so, er hat dann nicht versucht, sich irgendwie in unnötige Zweikämpfe zu verwickeln, aber schlussendlich waren das tatsächlich Positionen, die nicht so gut zurande kamen, wobei ich finde, dass das Mittelfeld generell, also da befinden wir uns jetzt ja schon in der letzten Kette des Spiels, aber auch im Mittelfeld hat man einfach nicht den Zugriff. Ja, also das heißt, St. Pauli hat an der Stelle schneller es verstanden, das Spiel an sich zu reißen. Ich glaube schon, dass die Lilien nicht so spielen wollten, wie sie es schlussendlich getan haben. Aber dass es dann so eine Reaktion darauf war. Also so nach dem Motto, okay, wir kommen hier einfach nicht gut ins Spiel rein, dann versuchen wir einfach tiefer zu stehen und dann keine große Gefahr heraufbeschwören zu lassen. Immerhin, das ging ja gut. Also ich kann mich jetzt aus der ersten Halbzeit, außer ein Schuss, den Schuhen so ein bisschen durch die Finger hat gleiten lassen, überflüssigerweise, der aber auch nicht wirklich dann gefährlich war. Oder auch die Chance von über links aufgelegt und in der Mitte, hattest du es gesagt, Becker, ein junger Spieler, genau. Ja, Becker dann im Abschluss, das war im Endeffekt die Chance der ersten Halbzeit. Und das war es dann auch. Also man hat es doch verstanden, glaube ich, erstmal dann Safety First zu machen und nicht irgendwie ins offene Messer zu rennen. So würde ich es jetzt sogar noch ein bisschen beschönigend beschreiben. Mhm. Und ich war auch tatsächlich nicht unentspannt. Also ich saß vor dem TV und dachte mir, solange St. Pauli kein Tor schießt, und danach sah es ja bis auf diese eine Szene auch nicht wirklich aus, war ich beruhigt, weil ich weiß, dass die Lilien schon noch reagieren können und besser spielen können. Das hatten sie zum Beispiel im Pokalspiel in Magdeburg, das wir im Vorgespräch gar nicht erwähnt hatten, auch gezeigt. Da war die erste Halbzeit äußerst mau und Magdeburg führte schnell 2-0 und dann sind sie wie verwandelt aus der Halbzeit rausgekommen und haben 3-2 gemacht. Also da war ich persönlich dann doch nicht so erbost oder verwundert, sondern ich hatte da schon in die Stärken der Mannschaft Vertrauen und ja, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann auch gezeigt, was geht. Und um die erste Halbzeit abzuschließen, ich meine, die Führung war natürlich sehr schmeichelhaft, ja. Also der Elfmeter war einer und Dursun hat irgendwelche künstlerischen Gene entdeckt bei der Ausführung, die man nicht zwingend gutheißen muss, aber nun denn.
Nee, ich fand das schon ein bisschen so, das sah so ein bisschen nach Bolzplatz-Kick aus, weißt du, so wenn du quasi nochmal extra einen draufsetzen willst, so, euch zeige ich es jetzt mal richtig. Das fand ich schon ein bisschen arrogant, aber ich
definitiv, eigentlich, also ich glaube, ich hatte es auch am Mittwoch erwähnt, dass er gegen Regensburg in der letzten Runde mal einen Elfmeter verblasen hat und der war ausgeführt, der eine oder die andere werden sich erinnern, als Deutschland 16 gegen Italien bei der Europameisterschaft im Elfmeterschießen war, da hat dieser Spieler Sasa so einen Staccato-Anlauf gewählt und dann drüber geblasen und genauso hat Dursun gegen, also fast genauso gegen Regensburg gemacht und auch nicht verwandelt. Und jetzt hat er sich wohl erinnert, dass es hochbezahlte Profis in England gibt, die ähnliche Elfmeter schießen, wie er jetzt gestern gegen euch, aber das sieht bei denen aber halt wesentlich gekonter aus als das gestern. Also er hat es auch schon gezeigt, dass er es ganz normal kann. Deshalb weiß ich nicht, was das soll. Also heute war ein Kicker zu lesen, dass Anfang sagte, ja, das macht er auch schon im Training, er findet es nicht zwingend gut. Aber also, nun denn. Ja. Er hätte sich fast mehr überrascht als den Torwart, habe ich so das Gefühl, weil wirklich gut getimed war da nicht. Ja, also es wäre Slapstick gewesen, wenn er über den Ball hüpft und dann nochmal kehrt machen muss. Also kompliziert. Ja. Also ich bin kein Fan von solchen Schnickschnack.
Genau. Ich fand es aber auch, es war irgendwie, es kam ja aus dem Nichts irgendwie. Ihr hattet ja einen Angriff mal, der war dann abseits gepfiffen, wäre aber auch sonst Elfmeter geworden. Aber so richtig zwingend war da nichts und ich fand, es kam irgendwie so aus dem Nichts.
So also ich habe noch zwei Schüsse von Melem vor Augen, einen relativ Anfang, als der Kommentator beharrlich auf Pfostenschuss plädiert hat, wo ich keinen
Pfosten habe. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja.
Ne? Also der war einfach geblockt und er wäre auch nicht mal aufs Tor gegangen. Und dann hatte er nochmal eine ähnliche Situation, wo er aber auch den Ball nicht mal aufs Tor bringt. Und also er hatte relativ unbedrängte Chancen, die jetzt keine hundertprozentigen waren, aber zumindest vielversprechend im Ansatz. Und dann hat er aber einfach sein mangelndes Stürmergehen ausgepackt und dann war es das auch. Und ich glaube, das mangelnde Stürmergehen kann man noch manche andere manifestieren nach diesem Spiel.
Ja, aber das war in der fünften Minute, das hatte ich mir auch notiert, dass Melem da die erste Chance für 98 hatte, genau. In der zweiten Halbzeit müsst ihr irgendwas im Tee gehabt haben. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber ihr seid ja komplett verändert aus der Kabine gekommen, so viel präsenter, direkt draufgegangen, viel aggressiver in die Zweikämpfe gegangen, viel schneller angelaufen. Was glaubst du, hat Anfang mehr oder weniger der Mannschaft gesagt oder verändert?
Also nominell hat er schon mal nichts verändert oder personell.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, dass natürlich die Führung schon nochmal auch so ein gewisses Polster war, auf dem man aufbauen konnte, aber wird ihnen sicherlich vermittelt haben, dass so wie die erste Halbzeit vonstatten ging, es nicht weitergehen kann. Also wenn man jetzt hier zu Hause spielt und schon mit einem glücklichen 1-0 in die Pause geht, dann sollte man danach auch tunlichst nachlegen und nicht so defensiv agieren und proaktiver das Ganze annehmen. Und darauf hatte ich auch ein bisschen gesetzt, also weil es die Mannschaft bislang in jedem Spiel gezeigt hat, dass sie ein Spiel proaktiv gestalten kann, dass sie den Gegner vor Aufgaben stellen kann. Und in der Hinsicht war das für mich bestätigend und nicht überraschend.
Also was mir halt aufgefallen ist, dass ihr viel mehr Druck aufs Tor gemacht habt. Also dass ihr auch viel überrascht.
Ja,
genau. Und da resultierte ja auch die erste in der 50. Minute gleich die Chance wieder von Melem.
Ja, immerhin mal aufs Tor, auch wenn ich
es
platziert.
Ja. Ja. Und dann auch immer weiter den Druck aufrechterhalten. Und da hatte Dursun ja mal wieder eine Chance, die er dann halt auch, wo er dann auch daran Himmelmann gescheitert ist. Ich fand, ihr hattet eure stärkste Phase tatsächlich in den ersten so 25 Minuten, fand ich. So das der zweiten Halbzeit. Da wart ihr echt, da mussten wir echt ein bisschen Luft holen.
Ja, ja, es gab dann auch einfach ein vertikaleres Spiel, ne? Also man schiebt den Ball, erobert ihn weiter vorne oder kombiniert sich zumindest bis zum Mittelfeld durch und dann kommt halt oft so ein Steilpass, der dann schon ausreicht, um eine Hintermannschaft ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und es hat ja dann das ein oder andere Mal auch einfach am konzentrierten Abschluss oder am letzten Pass gefehlt. Also wenn ich mir zum Beispiel so eine 3-gegen-1-Situation oder 3-gegen-2-Situation vor Augen rufe, bei der Dursun ablegt und damit sie Skarke nicht weiter auf Honsack legt, sondern einfach dann selber den Abschluss sucht, aber nicht sehr, also auch eher erbärmlich, dann denke ich mir auch, puh, das ist das, was, glaube ich, vielen bei den Lilien noch abgeht, die vorne mit aktiv sind, dass sie jetzt nicht den Torriecher haben oder einfach nicht den Killerinstinkt, sondern dass sie da erstmal merken, oh, ich habe gar keinen riesigen Druck vom Gegner und dann kommen sie ans Überlegen und dann war's das. Und das ist natürlich unbefriedigend.
Ja. Unser Trainer hat ja dann auch direkt reagiert. In der 63. Minute hat dann Tashi und Daschner gebracht für Ziyech und Kyrie. Hat Knoll wieder zurück in die Innenverteidigung gezogen, Salazar auf die 6 gepackt und Daschner auf die 10. Und Daschner ist halt bumsgefährlich. Also wenn der fit wird oder wenn der körperlich noch zulegt und ein bisschen eine bessere Präsenz hat, glaube ich, ist das eine mega Verstärkung für uns. Weil der hat ja auch in der 66. Minute gleich direkt die erste Chance. Und war so präsent, Tim hat das schon bei uns im Podcast gesagt, der weiß manchmal, glaube ich, gar nicht, wie gut er ist. Ja? Also der kann wirklich mit einem Kontakt richtig schnell den Ball laufen lassen und die Leute aussteigen lassen. Das ist halt echt nicht schlecht. Aber ihr habt dann weitergedrückt und dann gab es ja dieses unnötige Foul von Langford. Da dachte ich auch so, den muss man doch jetzt auch nicht so wegblocken. Das in so einer Situation, wo Kempe dann easy diese Flanke schlagen, diesen schönen Freistoß spielen kann. Mhm. Und ich weiß ja nicht, der Tim hat es heute, er hat es heute auch in seinem Artikel bei uns auf dem Millanton geschrieben. Es gibt einen einzig wirklich kopfballstarken Spieler vorne drin bei euch, Dursun. Der, ich weiß nicht. Könnte man ja auch mal decken.
Aber der könnte hat man auch decken. So also ich denke auch, Höhn hat sich durchaus schon mal als kopfballstarker Spieler erwiesen oder auch Rapp beim 3-2-Siegtreffer gegen Nürnberg, auch Freistoß Kempe, Kopfball Rapp. Also es gibt schon noch den einen oder anderen, aber natürlich ist Dursun nicht aus den Augen zu verlieren. Da stand er doch relativ unbedrängt. Ganz konnte genau. Konnte sich die Ecke aussuchen und das ist natürlich fahrlässig. Ja, keine Frage.
Ja. Und Irgendwann kamen wieder zwei Wechsel für uns, Pagarada, Bellatelli. Ihr hattet ja auch noch in der Zwischenzeit zweimal gewechselt. Und dann haben wir das 2-1 gemacht von Bellatelli, wo er so richtig schön wo Langford schön zur Grundlinie durch ist und wir tatsächlich mit 5 Leuten in der Box standen und nur noch darauf gewartet haben, dass irgendeiner von uns den Ball kriegt. Das fand ich, da hat sich gezeigt, so mit dieser Einwechslung ging nochmal so ein Ruck bei uns durch die Mannschaft, glaube ich. Darauf baue ich jetzt auch nächste Woche. Irgendwie diese Moral, wenn mit Nackenschlägen umzugehen und dann wieder aufzustehen, um weiterzumachen. Das haben sie ja da gezeigt, glaube ich, ganz gut.
Wobei auch das Tor noch streng genommen wegzuverteidigen war. Also vorne kommt Höhn nicht ganz an den Ball oder schlägt ein bisschen drüber, dass er etwas unbeholfen außen in der Mitte steht. Paulsson vor dem Schützen, also kriegt dann den Ball durch die Füße. Das heißt, war jetzt nicht unterbesetzt, aber es ging einfach ins Auge. Und damit wäre davor der Kopfball, oder nicht der Kopfball, sondern Freistoß und Abschluss Dursun im Tor gelandet, wie du sagst, das eingangs. Dann wäre das der Sargnagel gewesen. Der war es nicht. Ich habe auch danach auf Twitter geschrieben, nach dem Spiel, also wenn wir euch in der ersten Hälfte spielen lassen, aber in der zweiten einfach im Spiel lassen, dann kommt halt sowas bei rum, wie es schlussendlich dann auch ausging. Und da habt ihr natürlich dann Lunte gerochen, ja. Also wenn 10 Minuten vor Schluss sowas fällt, dann gibt es immer Unruhe. Und Darmstadt war da schon ein bisschen dann punktuell verunsichert, hatte aber immer noch Gelegenheiten, das Ganze für sich zu entscheiden. Ja. Aber da reden wir auch über die große Konstante dieser bisherigen Saison. Das ist nicht unsere Stärke, die Chancen dann auch auszunutzen.
Ja, und die letzte Konsequenz. Ja, das trifft vor allem auch in der 87. Minute zu, als Manu alleine aufs Tor läuft.
Absolut, ja, da hatte, glaube ich,
Gott, habe ich Wasser geschwitzt,
ey. Ja, der eingewechselt worden war und eine der ersten Minuten überhaupt im Profifußball dann gekriegt hat bei Lilien. Ein schöner Pass, gleich durchgesteckt, diese Situation sofort erfasst. Und Manu, ja, das war auch so das, was ich vorhin, glaube ich, meinte, oh Gott, ich habe nicht den größten Druck drauf, ich kann es entscheiden, was mache ich jetzt hier eigentlich? Soll ich gleich schießen? Soll ich noch laufen? Und dann war viel zu viel zwischen den Ohren los und damit auch noch gegen seine Heimatstadt, ja, ist er gebürtiger Hamburger. Ja. Dann ist es irgendwie, also sowas von kläglich und erbärmlich in die Hose gegangen, dass, ach, das war zum, also ich hatte wirklich gedacht, als er den Pass aufgenommen hat, hey, cool, mein Tipp aus unserem Vorgespräch, 3:1 geht in Erfüllung. Aber nichts da, Pustekuchen. Also das war mega Aufreger. Und auch danach hat er nochmal nicht konsequent zu Ende gespielt. Das passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die Konsequenz im Abschluss war halt, ist halt echt ein Manko. Aber das, wovon rede ich?
Wovon reden wir? Ja, schon
richtig. Ja, genau, das ist, da glaube ich, wir spielen zu Recht in dieser Liga und stehen zu Recht da, wo wir stehen. Aber jetzt kommt die ominöse 94. Spielminute. Ich hab damit nicht gerechnet, dass da jetzt auf einmal der Videoassistent reingreift, weil ich habe Stanilevic, der hat den Ball weggespielt und Daschner fiel und ich dachte so, okay, offensiv faul. Mhm. Und gut, so. Und naja, dass dann zurückgepfiffen worden ist. Ich habe nachher noch im Gruppenchat von unserem Fanclub noch gepostet, dass es alle so, ja, jetzt haben wir endlich auch mal Glück gehabt und das jetzt können wir uns auch mal drüber freuen. Und ich meinte noch so, es war für mich einfach kein Elfmeter. So, und ich habe ein großes Warum in meinem Notizblock, wieso kommt er da drauf? Und dann habe ich mir nochmal, Colinas Erben haben sich ja dann dazu geäußert auf Twitter und auch der DFB-Schiri-Ausschuss hat sich dann nochmal dazu geäußert. Und das war ja schon, die haben ja dann schon quasi gesagt, so hier, Verteidiger im Ballbesitz holt aus, Angreifer geht mit Fuß in Richtung Ball. Und ja, dann ist es trotz keiner Absicht Tor. Nicht Tor, Elfmeter.
So. In letzter Konsequenz Tor, ja.
In letzter Konsequenz.
Ja. Also ich habe auch Colinas Erben verfolgt und sie schreiben ja unter anderem auch, dass sich innerlich alles gegen diese Auslegung sträubt, weil der Verteidiger die Schussbewegung nicht mehr stoppen kann, verstehe ich aber natürlich. Und damit fühle ich mich sehr verstanden. Also ich habe dann auch die Situation, meine ich, gleich erfasst während des Spiels, als noch nicht abgepfiffen war und hatte auch im Kopf, dass es irgendwann mal in der ersten Liga so einen Fall gab, wo auch ein Stürmer dazwischen gespritzt ist bei einem durchziehenden Abwehrspieler, den Ball aber, meine ich, noch weggespitzelt hat, ohne dass er damit dann wahrscheinlich in letzter Konsequenz irgendwas hätte anfangen können, aber wurde dann halt getroffen und es gab dann Elfmeter und dann dachte ich so, wenn er das für sich geltend macht, dann wird es die Konsequenz haben, die wir jetzt hatten, aber ich finde es offen gestanden eine Frechheit. Ja, also ich saß gestern vorm Fernseher und habe gedacht, what the fuck ist da los? Ja, also der Spieler holt aus, zieht durch. Der Stürmer von euch hat de facto nicht mehr die Chance, den Ball zu erreichen. Er hat nur noch die Möglichkeit, Richtung Ball den Schritt rauszustellen. Und dann wird er getroffen und lässt sich dann auch noch fallen, als wäre er von sonst was getroffen worden. Und dann denke ich mir auch, da hast du als Stürmer dann natürlich alle Karten in deiner Hand. Wenn du nur irgendwie den Ball Richtung, oder das Bein Richtung Ball schieben musst und einen Kontakt herbeiführen musst, dann ist es passiert. Aber das ist ja nicht, in meinen Augen nicht das Verständnis von Fair Play oder von Fairness. Also ich habe dann gestern gedacht, wie kannst du denn das jemandem vermitteln, der mit Fußball gar nichts am Hut hat? Ich habe dann so gedacht, wahrscheinlich am besten so, du stehst in einer Parklücke, siehst ein Auto vorbeifahren, fährst dann noch raus und erwischt ihn am Kofferraum und du kriegst Recht. ja, obwohl der vorbeigefahren ist, überhaupt nichts mehr dafür konnte. Und also ich fand das einfach eine Ungerechtigkeit. Und gerade der Junge Stalinovic in seinem ersten Einsatz kriegt sowas auch noch aufgebrummt, wofür er mal partout gar nichts konnte. Und das dann auch noch nach Videobeweis zu beurteilen, also seine ursprüngliche Meinung zu revidieren, finde ich schon höchst ärgerlich.
Ärgerlich, ja.
Genau.
Tut mir leid.
Ändert nichts mehr am Spielverlauf. Ist, also ich glaube, auch wenn die erste Hälfte pro St. Pauli war und die zweite pro uns, fand ich es allem in allem schon einen schmeichelhaften Punktgewinn. Und ja, können wir uns aber dennoch auch an die eigene Nase fassen, weil wir einfach euch am Leben gehalten haben. Und dann kommt ja vielleicht sowas raus und dann muss man jetzt für die Zukunft die richtigen Schlüsse ziehen, als Team und als Coach und wer auch immer.
Ja, also ich fand, ja, ich stimme deiner Meinung, ich bin ein bisschen deiner Meinung. Ich meine, es ist natürlich klar, dass Daschner versucht, noch den Ball irgendwie wegzuspitzeln vor.
Keine Frage.
So, genau. Und dass er, wenn er dann getroffen wird, wird er getroffen. Und dass in einer Ausholbewegung dann auch Schmerzen verursacht, dann tut es auch, glaube ich, relativ weh. Nichtsdestotrotz ist das, kannst du es Leuten einfach nicht vermitteln, weil es einfach kein Foul war, weil der Ball schon weg war, so in dem Moment. Ja. Und ich, naja, egal. Ich freue mich einfach drüber, dass wir den Elfmeter gekriegt haben. Und Salazar so trocken und wirklich, der ist halt ja für sein junges Alter, der hat ja die Ruhe weg und das Ding in so einer Drucksituation, weißt du, 96. Minute und der zimmert das Ding eiskalt, so richtig, und ich will ja mal sagen, richtig sicher, einfach so ohne und schmerzbefreit das Ding einfach rein. Und das finde ich, das macht ihn halt wie schon im letzten Spiel zum Matchwinner. Und da hat er es ja auch gezeigt, dass er da quasi
ja, die Ruhe also behält. Für ihn war es sicherlich eine gewisse Drucksituation, aber er wusste auch, hier jetzt sind wir irgendwie zu diesem Elfmeter gekommen und mit diesem Schuss ist das Spiel de facto beendet. Also hauen einfach rein. Und das hat er dann auch gemacht, ja, inklusive Entledigung seines Oberteils. Nun denn, es ist, das kann man nicht mehr ändern. Ärgerliche Punktverluste.
Ja.
Jetzt müssen wir zusehen, dass wir in Osnabrück nicht wieder was liegen lassen.
Genau.
Da stehen wir unter der Woche.
Genau, ihr steht ja jetzt auf Platz 12, aber mit einem Spiel zurück. Könnt aber mit einem Sieg gegen Osnabrück dann wieder hochrücken. Wir sind zurzeit auf Platz 8, können aber vor dem, also wir stehen ja vor dem Derby gegen Stelling. Da kommt ja eigentlich auf uns eine schöne Woche zu, ne? Also für euch eine quasi eine englische Woche, weil ihr spielt ja auch am Samstag wieder, oder?
Wir spielen Sonntag auf jeden Fall nächstes Wochenende gegen Karlsruhe. Ich müsste erst noch gucken, an welchem Tag denn, und kann jetzt in diesem Moment sagen, am Sonntag, 1. November.
Ja gut, aber ihr habt ja trotzdem quasi eine englische Woche auf euch zukommen. Ne? Das ist und das Spiel gestern hat, glaube ich, auch einiges an Kraft gekostet, aber gut, das
liegt
ja dann am Anfang.
Wir werden in dieser Saison, glaube ich, also grundsätzlich haben wir einen breiteren Kader, ja, so wie Schnellhardt, den ich auch in unserem Vorgespräch erwähnt habe, sieht derzeit gar keine Einsatzmöglichkeiten. Peck war gar nicht im Kader, warum auch immer. Also wir haben schon eine gewisse Breite, aber natürlich geht sowas auch an die Substanzen. Ich befürchte, wir werden in dieser Saison diverse Spielverlegungen erleben, weil einfach das Infektionsgeschehen jetzt so hoch ist, dass du das auch von einer Profimannschaft nicht fernhalten kannst. Ja. Also wie denn auch, die leben ja nicht in der Glocke.
Ja.
Und insofern vermute ich, da wird man fast über jedes Spiel, das planmäßig über die Bühne geht, froh sein. Aber wahrscheinlich, ja, wie gesagt, wird es noch häufiger zu Verlegungen kommen, damit mal zu einer Phase, wo du länger nicht spielst und dann hast du englische Wochen am Stück. Nun denn,
crazy und times. Du hast ja auch noch die Europameisterschaft nächstes Jahr. Was auch nochmal den ganzen, was ja den ganzen Terminkalender nochmal irgendwie ad absurdum führt. Und noch enger verdrängt, falls die stattfindet. Ne? Müssen wir auch wieder sagen. Ne? Aber also auch.
Ich denke, da haben sie mittlerweile ja schon mit dem Champions League und Europapokal-Wettbewerb letztes Jahr oder vor kurzem gezeigt, dass sowas auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vonstatten gehen kann und man es irgendwie durchprügeln kann. Ja, aber vielleicht war auch Dosuns Elfmeter so ein Bewerbungsvideo für die türkische Nationalmannschaft, mit der liebäugelt er immer wieder über die sozialen Kanäle. Und hatte ja schon bemerkenswerten Werdegang gehabt, also von Hamburger Clubs in die Türkei und dann überführt jetzt hierher, und der trifft ja regelmäßig oder zumindest zuverlässig zweistellig, Und naja, wer weiß, wo sein Weg noch hinführt. Aber ohne Schnickschnack wären wir schon lieber.
Alles klar. Matthias, ich möchte mich ganz herzlich bei dir für die beiden Sendungen bedanken. Hoffe, es hat dir ebenfalls Spaß gemacht. Vielleicht hören wir uns ja im Rückspiel wieder.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Auch fette Props an dich für deine Premierensendungen. Freut mich, Merci. Da mitgemischt zu haben und bin gespannt, wen du demnächst dann so auf dem Hörer hast.
Alles klar. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass ich euch, liebe Hörer, eine wunderschöne Derby-Woche wünsche und hoffe, dass wir auch gegen Stelling punkten können, denn die Nummer 1 der Stadt sind wir. Das immer klar ist. Yannick wird euch nächste Woche zu den beiden Ausgaben vor und nach dem Spiel gegen die Rauten begrüßen und freut sich sicherlich auch schon drauf. Zumindest hat er mir das heute schon gesagt. Ansonsten schaut gerne auf unserem Blog millanton.de vorbei, checkt die tägliche Lage von Mike und Tim. Ich bin Kasche, ich verabschiede mich bei euch und hoffe, dass wir uns dann beim Auswärtsspiel gegen Paderborn das nächste Mal hören werden. So long und tschüss.
Tschüss.